Okay. Ja, Anreise ist etwas hochgestochen. Ich komme ja aus Tönnesfors. Das ist, ja, wenn man so sagen will, 30 Autominuten von hier entfernt. Überall auf der Welt wird Oster gefeiert oder muss man eher sagen Auferstehungssonntag? Ich weiß es nicht. Können Menschen heutzutage mit Ostern noch etwas anfangen, außer Krokusmarkt, Osterkirmes, Pferdeturnier? Ich weiß es nicht. Wenn du es nicht weißt oder wenn du keine anderen Antworten oder keine geistlichen Antworten hast, dann musst du das sozusagen solche Feste mit anderen Dingen füllen. Deshalb ist es ganz normal, dass wir uns an Narzissen erinnern und Osterhasen und viele, viele andere Dinge mehr. Man könnte sich ja wenigstens mal an das Kulturgut Christsein erinnern. Das ist ja in unserem christlichen Abendland ja im Grunde genommen, so könnte man es sagen, Kulturgut, dass wir vom Kreuz und von der Auferstehung her unsere Gesellschaft prägen und ja im Grunde genommen auch unsere Feste feiern. Ich habe euch eine Folie mitgebracht, das ist die erste Folie und ihr braucht euch keine Sorgen machen, wenn ihr es nicht lesen könnt. Es ist eine Übersicht über alle vier Evangelien, wo uns die Auferstehung Jesu Christi beschrieben wird. Und es gibt, das ist die nächste Folie, es gibt im Grunde genommen im Vergleich verschiedene Dinge, die miteinander sozusagen deckungsgleich sind. Und es gibt Dinge, die habe ich mit roten Pfeilen markiert, die sozusagen, wo sich die Evangelien unterscheiden. Nun könnte man daraus sagen, naja, wenn die sich noch nicht einmal einig waren zur damaligen Zeit, hat es denn überhaupt stattgefunden? Und man könnte an den Zeugnissen und an den Zeugen der damaligen Zeit so seine Zweifel haben. Aber wir wissen das auch heute aus Ermittlungen, polizeilichen, staatsanwaltlichen Ermittlungen, wenn du vier Leute fragst zum gleichen Sachverhalt, wirst du entsprechend vier unterschiedliche Antworten bekommen. Beim einen war das Auto weiß, beim anderen war es schwarz, mal fuhr es schnell, mal fuhr es langsam und mal war es eine Frau, die am Steuer war und mal war es ein Mann. Egal, die Frage ist, oder die Sache ist die, dass sich in den wirklich essentiellen Dingen die Evangelisten nicht unterscheiden und es entsprechende Zeugnisse auch in der Hand der Bibel gibt, dass dieser Jesus Christus, der dort auf Golgatha starb, wirklich auferstanden ist. Zumindest wird es berichtet, dass das Grab leer war. Und ich möchte mit euch heute gemeinsam über den kürzesten Bericht nachdenken, den wir im Johannesevangelium finden. Johannes Evangelium Kapitel 20, dort heißt es: Am ersten Tag der Woche kam Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jüngern, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihm: Sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und sie kamen zum Grab. Es liefen aber die beiden miteinander und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam als erster zum Grab, schaut hinein und sieht die Leinentücher liegen. Er ging aber nicht hinein. Da kam Simon Petrus ihm nach und ging hinein in das Grab und sieht die Leinentücher liegen. Und das Schweißtuch, das auf Jesu Haupt gelegen hatte, nicht bei den Leinentüchern, sondern daneben und zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging auch der andere Jünger hinein, der als erster zum Grab gekommen war, und sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. Da gingen die Jünger wieder zu den anderen zurück. Soweit die kurze, aber doch sehr tragende Bericht des Apostels Johannes und des Evangelisten Johannes, die er uns jetzt zur jetzigen Zeit und auch damals seinen Mitmenschen hinterlassen hat. Wie hat man eigentlich seinerzeit die Toten beerdigt in Palästina. Vielleicht kannst du einmal die Folie zeigen. Das ist sozusagen so ein übliches Grab, wie es zur damaligen Zeit gab. Und es war damals so, dass man also die Toten nicht, wie wir es kennen, in der Erde bestattete, sondern man legte sie in einen Fels, zumeist in einen Felsengang. Und dann man wickelte sie und balsamierte sie ein, also salbte sie ein, wickelte sie in Leinen, die Toten, und legte sie dann, ich habe euch das auf dem rechten Bild gezeigt, auf ein solches Felsenbett. Und dort verweste der Leichnam innerhalb von 2 bis 3 Jahren. Und es war so, dass dann man sozusagen im Nachgang, nach 2 bis 3 Jahren nachschaute, wenn der Leichnam verwest war, dann die Knochen einsammelte und dann in ein solch kleines, in so eine kleine Box, ja, tat und sie dann, entweder bei sich selber lagerte zu Hause oder halt eben, es gab auch besondere Orte, dort diese Box hinterlegte und dann dort der Tote oder das, was vom Leichnam noch über war, sozusagen aufbewahrte. Man kann auch heute gerade im österreichischen oder bayerischen Bereich auch noch solche, Gebeine sehen. Ich habe das so im Internet gefunden, ich war selber noch nicht vor Ort, wo man solche Grüfte hat, wo die Gemeine von vielen, vielen Hunderten von Toten aufgestapelt waren mit den Schädeln und den entsprechenden langen Röhrenknochen und man sie sozusagen aufgeschichtet hat. Und so beerdigte man damals die Menschen. Und damit keine Grabräuber, Hyänen oder andere Schakale sich an den Leichen vergingen, hat man dann vor diesen Felsengräbern dann einen großen, schweren Stein vor die Öffnung getan. Meist waren die Gräber selber noch vorgelagert. Dort war ein Eingangsbereich, so eine Art Foyer. Und diese Grabkammern teilten sich manchmal auf in ein einzelnes Grab oder auch in mehrere Grabhöhlen, wo man verschiedene Leichname sozusagen gleichsam aufbahren konnte. Und dieser Stein, dieser schwere, runde Stein, muss man sich vorstellen wie ein Mühlstein, der ja auch hier, ihr habt ja auch nebenan eine Mühle, so ein riesenschwerer Stein, der rund vom Steinmetz rundgeschlagen worden ist. Und der war in einer tiefen Furche eingelassen mit einem etwas Gefälle, sodass man einen Keil, wenn man den Keil wegnahm, der sozusagen selber in seine Position rollte und dann das Grab verschloss. Deshalb ist die Frage, die die Frauen sich in den anderen Evangelien stellen, wer wird uns wohl den Stein wegrollen, nicht so sehr von der Hand zu weisen. Probleme über Probleme. Auch Maria Magdalena ist diejenige, die sich aufmacht nach dem Sabbat, um Jesus eine Totenehre zu erweisen. Wir müssen davon ausgehen, dass Jesus am Nachmittag des Karfreitags starb, und der Sabbat stand an. Deshalb musste er so schnell als möglich vom Kreuz genommen werden und musste beerdigt werden. Die Beerdigung eines Toten in der damaligen Zeit fand innerhalb von 8 Stunden, maximal 8 Stunden statt. Also, dass wie in unserem Breitengraden das üblich ist, dass man Tote noch aufbahrt oder längere Zeit vielleicht auch nochmal wäscht oder nochmal beschauen kann, das gab es damals nicht. Innerhalb von 8 Stunden wurden damals die Leichname beerdigt. Und nun entstand sozusagen am Karfreitagnachmittag, späten Nachmittag, eine große Hektik. Und in dieser Hektik wird es sehr wahrscheinlich nicht mehr gelungen sein, den Leichnam Jesu Christi einzubalsamieren. Man schmierte dort oder man bearbeitete den Leichnam mit Salben, mit wohlriechenden starken Kräutern, gerade wohl auch, um den Verwesungsgeruch, der dann folgte später, etwas zu übertünchen. Und es war eine Art der Ehrerbietung, die man dem Toten damit erwies. Und das war wohl bei Jesus nicht mehr möglich. Leinentücher ja, auch ein Schweißtuch ja, aber sie sind wohl nicht mehr dazu gekommen, bevor der Sabbat anbrach, Jesus einzubalsamieren. Das hat nichts mit der ägyptischen Tradition der Mumifizierung zu tun. Es ging also nicht darum, den Leichnam zu erhalten, sondern eben sozusagen nur mit diesen, ja, mit diesen Gasen, mit diesem Fetten und den wohlriechenden Kräutern, ja, ja, sozusagen zu bedecken und einzusalben. Maria Magdalena macht sich früh am Morgen auf, um ihrem Jesus Christus die letzte Ehre zu erweisen. Und sie ist auf dem Weg. Und sie sieht schon von Ferne, oh, der Stein ist weg. Und in ihrer begrenzten Sicht, und ich mache das gar nicht zum Vorwurf, ich hätte sehr wahrscheinlich genauso reagiert, kann es für sie nur eine einzige Erklärung geben. Hier waren Grabräuber am Werk oder es hat vielleicht ein Versehen gegeben, der falsche Mensch oder der falsche Leichnam in der falschen Gruft. Sie weiß es nicht, aber sie macht sich direkt auf dem Weg, kommt zu den Jüngern und sagt, sie haben den Leichnam weggelegt. Sie haben ihn, ja, sie haben, er ist nicht mehr da, der Stein ist weggerollt und sie haben den Leichnam aus dem Grab weggenommen. Und hier, wenn ich vorhin von Differenzen sprach in der Berichterstattung, müssen wir hier davon ausgehen, dass Maria Magdalena, die zwar hier als alleinige Besucherin geschildert wird bei Johannes, nicht alleine war. Denn, so sagt uns hier der Evangelist, Maria spricht zu den Jüngern, sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Also hier ergänzt sich die Erklärung aus dem anderen Evangelium, wo von mehreren Frauen berichtet wird. Maria Magdalena spricht im Plural in der Mehrzahl und sagt, wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Nun, dass Jesus auferstanden ist, ist seine Botschaft, und dass dieses Grab leer ist, ist eine Botschaft, die ja kaum mehr angefochtener ist in der letzten Zeit und über alle Jahrhunderte hinweg. Das machte den Jüngern damals und der Gemeinde genauso Probleme wie uns heute. Und man muss ehrlicherweise sagen, die waren ja noch näher dran. Mittlerweile sind da schon einige Jahre vergangen. Und wir wissen nicht, wie es sich wirklich verhalten hat. Also, wir sind keine Augenzeugen mehr. Es geht so weit, dass wir heutzutage, und das ist eine gefährliche Tendenz, heutzutage selbst unter Christen nur davon sprechen, dass Christus im Geist der Gemeinde auferstanden ist. Das hat ein großes Gewicht, weil diese Anfechtungen oder diese Fragen, können denn Tote auferstehen, ja oder nein, die Christen damals schon beschäftigt hat. Und es gab nicht wenige, die gesagt haben, Tote können nicht auferstehen. Und ich möchte uns dazu einen Bericht lesen aus dem 1. Korintherbrief, wo Paulus Stellung nehmen muss und sagt, die Frage, ob Tote auferstehen oder nicht, ergibt sich für mich nicht. Sie stellen ihm nämlich, die Korinther, die Frage, können denn Tote auferstehen? Und wir lesen dann im 1. Korinther 15, wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferweckt ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist doch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist unsere Predigt vergeblich. Und so ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt haben, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferweckt. Und ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Er sagt also, wenn Christus nicht auferstanden ist und wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann habt ihr ein echtes Problem. Weiter führt er dann im 1. Korinther 15 aus, naja, wenn dem so ist, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Es gibt keine Hoffnung. Und ich merke und sehe, dass manche Christen auch heutzutage ihre Probleme damit haben, dass Christus auferstanden ist. Dass sie dieses Grab nicht als leer sehen, sondern da echte Probleme mit haben. Und nicht erkennen, so wie Paulus es sagt, dass er nicht nur den Tod Jesu Christi erkennen will, sondern auch die Kraft seiner Auferstehung erforschen will und in seinem Leben erfahren will. Dass er erfahren will, was das heißt, dass man nicht mehr in seiner Sünde lebt, sondern Christus lebt in mir und dass man in der Neuheit eines Lebens, eines neuen Lebens, das Gott geschaffen hat, wandeln kann. Überhaupt sehen wir in den vielen Evangelien, dass damals die Menschen, insbesondere seine Nachfolger, erhebliche Probleme hatten, mit diesem leeren Grab umzugehen. Insbesondere aber auch mit dem Tod. Sie hatten eine ganz besondere Sicht und eine ganz besondere Anforderung an Jesus Christus. Maria wollte ihren Geliebten Jesus salben. Ja, jetzt ist der Leichnam weg. Oh Schreck. Die anderen Jünger, die nach Emmaus gehen, die sagen, wir aber hielten ihn für den Gerechten. Wir haben uns von ihm erwartet, dass er uns erlöst und befreit von der Herrschaft der Römer. Da gab es politische Sichtweisen und Ansprüche an Jesus, denen er auch nicht genügt ist. Und auch die Jünger, sie lesen das dann in der Apostelgeschichte, sie sitzen zusammen und sie haben Angst. Oft ist es so, dass man die sozusagen einem, ja, solchen Hochverräter, der da gekreuzigt ist, nahestand, die sozusagen im engeren Umfeld dieses Menschen waren, gleich mit einkassierte und die entsprechend bestraft wurden. Und sie hatten Angst vor Verfolgung und sie wussten nicht, wie soll es weitergehen. Und ich denke mir, manchmal ist das auch so in unserem Leben, dass wir gewisse Ansprüche an Jesus haben und sagen, Jesus, wenn ich doch schon glaube und wenn ich dir doch nachfolge, dann muss es in meinem Leben so oder so gehen. Und dann erleben wir genau das Gegenteil, dass vielleicht, dass wir zum Glauben kommen, dass wir Jesus nachfolgen und dass wir mehr Probleme hatten mit Jesus als ohne Jesus. Und ich glaube, dass das manchmal nicht so ist, dass Gott alle unsere Wünsche erfüllt und dass wir unsere Perspektive ändern müssen. So wie Maria Magdalena, sie musste ihre Perspektive ändern. Sie konnte das so noch gar nicht erblicken, weil sie so gefangen war von der Vorstellung, diesen Jesus zu salben. Sie erfährt später erst, dass dieser Jesus auferstanden ist und dass es eine andere Perspektive auf den Leichnam, den sie so gerne gesalbt hätte, dass sie da eine andere Perspektive haben muss. Und ich glaube, so ist das auch in unserem Leben, dass wir manchmal einfach die Perspektive ändern müssen, dass wir entdecken müssen, dass es über unsere Bedürfnisse hinweg vielleicht Gott ganz andere Möglichkeiten und ganz anderen Sinn in unserem Leben hat. Dass wir uns von den Umständen, die um uns herum sind, nicht so sehr gefangen nehmen, sondern dass wir hinschauen auf ihn und in dieses leere Grab hineingehen. Überhaupt ist es recht eigenartig, dass Gott hier eine Frau als erste Zeugin in seiner Auferstehung benennt. Also nichts gegen euch, liebe Frauen. Aber in der damaligen Gerichtsbarkeit war es so, dass eine Frau eigentlich gar keine richtige Zeugin war. Indizienprozesse kannte man seinerzeit noch nicht, also Fußabdrücke, oder so, sowas wurde vor Gericht nicht gewertet. Sondern es brauchte immer einen Zeugen, der männlich war und der keinerlei Gebrechen hatte und der klar und deutlich erkennen konnte, ich habe das und das in diesem entsprechenden Strafverfahren beizutragen und habe das und das gesehen. Augenzeugen. Und Gott macht das hier anders. Die Ersten, die von der Auferstehung erfahren, sind die Frauen, Maria Magdalena in unserer Schriftlesung. Und hier bewahrheitet sich das, was Paulus dann später sagt. Was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Manchmal fühlen wir uns auch so schwach, wie die Frauen damals, denken, dass die Dinge nicht so ankommen oder vielleicht auch unsere Worte nichts wert sind. Aber darum geht es gar nicht. Die Frage ist immer, was Gott vielleicht durch mein Zeugnis, durch mein Leben gerne machen möchte. Und er lädt uns ein, sozusagen seine Zeugen zu sein, wie damals die Frau. Hier die Maria Magdalena, die es als erstes den Jüngern sagt. Nun, wir erleben, so berichtet uns das Johannes, der selber der Protagonist ist, wie hier sich um diese Erfahrung und diese Botschaft, dass die beiden sozusagen aus dem Sessel treibt. Und sie laufen, so wird berichtet uns der Evangelist hier, und er ist selber der Jünger, der sich hier nicht mit Namen nennt, und Johannes und Petrus laufen also zu dieser Gruft, zu diesem Grab. Und sehr wahrscheinlich ist es so, dass der Jüngere den Älteren überholt. Ist kein Witz. Das soll auch in meinem Leben schon mal vorgekommen sein, wenn ich mit meinen Kindern um die Wette gelaufen bin. Aber Johannes ist als Erster am Grab, steht vor diesem Grab, und er ist derjenige, der nicht in dieses Grab hineingeht. Er sieht zwar so von außen, er steht sehr wahrscheinlich in diesem Vorraum des Grabes, und er sieht die Tücher, die zusammengelegt sind, aber er geht nicht hinein. Und Petrus, der sozusagen als Letzter ankommt von den beiden, er kann nicht anders, er muss in dieses Grab hineingehen. Und auch er sieht genau das Gleiche, was Johannes sieht. Und wenn wir jetzt in die Gesichter dieser beiden Jünger hineinschauen könnten, dann wären da mehr Fragezeichen als Antworten. Johannes macht dann den nächsten Schritt. Erst ist er zurückhaltend, er bleibt ja draußen stehen oder ja, am Eingang stehen. Er tritt dann auch in dieses Grab hinein. Und dann lesen wir, wie er selbst von sich sagt, und er glaubte. Er glaubte. Denn sie verstanden es noch nicht, so wird uns dann im nächsten Vers gesagt. Und das ist die einzige Stelle im Evangelium, wo Glaube und Verstand sich nicht widersprechen, sondern einander bedingen. Ich glaube, dass Gott nichts gegen Bildung hat. Und es ist gut, wenn wir viele Dinge verstehen, aber wenn wir nicht, auch in der Bibel, aber wenn wir nicht glauben, wenn wir dort nicht in diese Gruft hineintreten und diesen leeren Totenplatz sehen, wenn wir das nicht glauben, dann werden wir nie wirklich zur Erkenntnis kommen. Und das ist im Grunde genommen auch das Problem der heutigen Kirchen, dass wir zu viele Pasteure haben, die zwar viel wissen, mehr wissen als wir hier alle zusammen, die aber nicht glauben. Und darum sind unsere Kirchen auch heutzutage leer, weil, so sagt Paulus, die Predigt auch im Grunde genommen leer ist, weil sie gar nicht glauben, weil sie nicht an die Auferstehung glauben. Und deshalb bleibt es nur über, dass wir in unseren Kirchen sozusagen für den Frieden marschieren, Ostereier suchen, Hasen uns hin und her schicken und was weiß ich auch alles. Und man kann eigentlich nur darüber mitleidig sein, weil sie an dem Größten, an dem Besten vorbeigegangen sind. Das ist wirklich schade, dass Menschen, die es eigentlich wissen sollten, doch davor zurückschrecken. Und hier heißt es, sehen wir sehr deutlich, dass Gott wieder andere Regeln aufstellt, wie wir ihm begegnen können. Es geht nicht darum, einfach ihn nur zu erfassen im Sinne einer verstandesmäßigen Theologie, sondern wir müssen das, was Gott in unserem Leben ausrichten will, das, was Auferstehung in unserem Leben ausmacht, das müssen wir glauben und wir müssen darauf vertrauen. Und wir müssen uns oft genug damit beschäftigen, was Auferstehung für unser Leben bedeutet. So wie Paulus, der das hier begründet und sagt, im 1. Korintherbrief sagt, wenn wir das nur so lakonisch hingesagt haben, wenn wir das nicht wirklich erfahren haben, wenn wir sozusagen die Auferstehung nicht wirklich bezeugen und nicht daran glauben, dann ist unser Glaube nichtig und wir sind, oder sagt es zu den Korinthern, und ihr seid noch ganz in euren Sünden. Ihr seid die Elendsten. Und es ist schon interessant, dass er eine These belegt, indem er eine Antithese aufstellt. Also Paulus argumentiert nicht und sagt, ich habe euch das und das und das sondern er fängt mit einer negativen These an. Das ist übrigens ein Vergleich, den man heute auch, das wissen manche, die in Mathematik gut sind, die man auch in der Mathematik machen kann. Dass du so lange das Gegenteil rechnest, bis du im Unendlichen bist, um dann zu sagen, das, was ich als These aufgestellt habe, stimmt. Wir kennen das hier auch. Ich sag mal, wir haben da vorne geparkt am Friedhof. Wenn du vom Friedhof kommst mit dem Auto, kannst du nur rechts oder links abbiegen. Und wenn ich weiß, wenn ich rechts abbiege, komme ich nur über viele Umwege in eine Sackgasse, dann bleibt für mich nur eine Wahl. Ich muss in die Gegenrichtung, also links abbiegen. Und so macht Paulus das hier auch. Er sagt, wenn dem so ist, dass es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn das so ist, dann sind wir noch ganz in unseren Sünden. Und dann kommt er zur These und sagt, nun aber ist Christus auferweckt von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht. Und das hat weitreichende Folgen, damals für die Christen in ihrem Glauben in Korinth, und das hat auch weitreichende Folgen auch für uns. Wenn es keine Auferstehung Jesu Christi gibt, dann gibt es auch keine Auferstehung der Toten. Und wir werden uns ja im Sommer nochmal gerade in dem 1. Thessalonicher Brief zuwenden. Und da geht es um die Entrückung der Gemeinde. Wenn es keine Auferstehung gibt, Jesu Christi gibt, dann gibt es auch keine Entrückung, dann gibt es keine Auferstehung der Toten. Und Paulus sagt das sehr deutlich, hier an dieser Stelle, dass sie sich nicht irre machen sollen in Korinth und empfiehlt das im Grunde genommen auch uns, dass wir uns nicht irre machen lassen von dieser so unwahrscheinlichen Story, dass dieses Grab leer ist, sondern dass wir es glauben sollen und vertrauen darauf, dass das, was Gott gesagt hat, wirklich so ist. Wisst ihr, als meine Tochter klein war, so 3, 3,5 Jahre, sind wir öfter mit meiner Tochter schwimmen gegangen. Und wenn sie dann am Beckenrand stand und ich sagte, komm, spring ins Wasser, kam jedes Mal die Frage, passiert auch nichts. Und jedes Mal musste ich ihr sagen, nein, es passiert nichts. Und sie hat diese Erfahrung gemacht, dass sie gesprungen ist. Der Kopf ging etwas unter Wasser, aber ihr Vater hatte sie sicher in dem Arm. Und genauso lädt uns Gott in gleicher Weise ein, abzuspringen vom Beckenrand unserer Sicherheiten, unserer Lebenssicherheiten, hin in seine Arme. Und wir dürfen ihn auch jedes Mal gerne fragen, passiert auch nichts. Nein, es passiert nichts. Der Vater fängt dich auf. Eine verändernde Botschaft, vielleicht die nächste Folie mal. Eine verändernde Botschaft, die uns, ja, noch eine weiter. Das sind die vier Grundsätze, die im Grunde genommen die Jünger glauben mussten, glauben durften. Es ging darum, dass der Sohn des Menschen erhöht werden muss, so wie es uns im Johannesevangelium sagt, Kapitel 3, dass er aus den Toten auferstehen musste. Und wir lesen dann in Apostelgeschichte 3, freilich, er musste in den Himmel aufgenommen werden. Und Paulus sagt im 1. Korintherbrief, er muss herrschen. Er muss herrschen. Ein Verstehen war zur Zeit der Auferstehung hier in Johannes Kapitel 20 noch nicht zu sehen. Aber wir sehen dann später die Jünger, wie sie in der Apostelgeschichte und insbesondere Petrus, wie er in der Apostelgeschichte aufsteht, als er den Heiligen Geist empfangen hat. Und vielleicht einmal die nächste Folie, wie Petrus nach Pfingsten funktioniert hat. Du siehst auf einmal, wie er Psalmen zitiert, messianische Psalmen zitiert und ihm auf einmal der Horizont aufreißt. Und er sagt, wow, jetzt verstehe ich endlich, was da gemeint ist, was das soll. Vom leidenden Gottesknecht, von dem, der auferstanden ist und vieles andere mehr. Und Paulus zitiert all diese Bibelverse. Und wir lesen das in gleicher Weise auch bei Stephanus in Apostelgeschichte 7, wie auch er Zeugnis gibt und einen alttestamentlichen Bibeltext zitiert. Und wir lesen das in Apostelgeschichte 13 in gleicher Weise, wie Paulus das auch macht. Und die, die es eigentlich wissen sollten, nämlich den Juden, sehr deutlich macht, dass dieser Christus der Messias ist und dass er auferstanden ist, dass er lebt. Und in ganz besonderer Weise, weil die Empfänger halt eben auch Juden waren, ist das der Schreiber des Hebräerbriefes, der die Brücke schlägt zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Und ich denke mir, so ist das bei uns Christen auch. Als ich anfing im Glauben, haben sich mir viele Dinge verschlossen. Es war verstandesmäßig, habe ich da keinen Zugang zu gehabt. Aber als Gott mich dann sozusagen ergriffen hatte und als er in mir lebte, habe ich dann auf einmal verstanden, was Gott mir sagen wollte in der Bibel. Und viele Widersprüche, die ich vorher gesehen habe in der Bibel und Fragezeichen, haben sich für mich plötzlich erledigt, weil ich Antworten gefunden habe. Jesus Christus ist auferstanden und das hat die Auswirkung auf unser Leben, dass wir wirklich Menschen sind, die eine Perspektive haben und die in dieser Welt wirklich Antworten haben. Antworten. Nicht für alle Probleme dieser Welt im Sinne, ob die Zölle hoch oder runter gehen, ob man einen Taurus liefern sollte oder nicht. Ich weiß das nicht. Aber wir haben für unsere Nachbarn Antworten auf die Probleme ihres Lebens. Wir haben für unsere Nachbarn Antworten auf die Lehre ihres Lebens und sagen, es gibt mehr als einen Krokusmarkt und eine Osterkirmes, sondern Jesus ist auferstanden. Er will in dein Leben kommen und will dir neue Perspektiven aufzeigen. Vor einiger Zeit hat mich meine Arbeitskollegin, ich weiß gar nicht, wie wir darauf kamen, gefragt, Olaf, hast du Angst vor dem Tod? Eine interessante Frage. Hast du Angst vor dem Tod? Das könnte sich euer Nachbar euch in gleicher Weise stellen, mal diese Frage. Und ich habe ihr geantwortet, ich bin nicht lebensmüde. Ich liebe mein Leben. Ich freue mich an meinem Leben. Mir geht es gut. Aber Angst vor dem Tod habe ich nicht. Weil ich weiß, dass mein Leben vergänglich ist. Und dass es eine Auferstehung der Toten gibt. Und dass ich Hoffnung über den Tod hinaus habe. Und wir können das nicht oft genug in unserem Leben durchbuchstabieren und uns festmachen in den guten Zeiten, das Festmachen in den guten Zeiten, damit wir uns in den schlechten Zeiten daran erinnern. Dass wenn wir im Geiste vielleicht nicht mehr so klar sind oder vielleicht manches an körperlichen Gebrechen auf uns zukommt, das uns zweifeln lässt, damit sich das ganz tief in unser Innerstes gesenkt hat. Im Alten Testament heißt es in den Sprüchen, geh hin, du Törichter, und lerne von der Ameise. Heißt es in dem Buch der Sprüche. Wir sollen von den Ameisen lernen. Und sie sind so fleißig. Und sie können so viel mehr stemmen in ihrem Leben. Und ich denke mir, ja, ich muss so fleißig sein wie die Ameise. Ich muss es in meinem Leben nicht als Mantra, sondern wirklich festmachen, dass Jesus in mir lebt und dass ich über den Tod hinaus eine Hoffnung habe. Und diese Hoffnung und diese Freude, die dürfen wir weitergeben. Paulus beginnt im 1. Korinther 15 damit, dass er sagt, die Jünger haben zuerst diese Botschaft gesehen. Als erstes habe ich es euch weitergegeben. Und dass er begraben worden ist und vieles andere mehr. Und dann sagt er, und dass er gesehen worden ist von Kephas, also von Petrus. Und danach von den Zwölfen. Und danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben. Einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt von allem ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Was für ein Zeuge. 500 Menschen gleichzeitig, von denen etliche noch leben. Wow, was für ein Beweis. Ich möchte schließen mit einem messianischen Psalm. Vielleicht die nächste Folie. Der uns den Blick öffnet. Da heißt es im Psalm 118, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Und das wünsche ich mir für uns heute, an diesem Tag, dass wir diese Perspektive entwickeln, dass der Stein, den die Bauleute verworfen haben, Bauleute ist ein Synonym für die Gelehrten im jüdischen Dasein, dass die, die ihn verworfen haben, dass er zum Eckstein geworden ist, auch in unserem Leben, auf Golgatha, dass er für unsere Sünden starb, aber um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden ist, wie Paulus es im Römerbrief sagt, in Kapitel 4. Und dass es heute ein Tag ist, an dem wir uns nicht nur an dem Wetter freuen, das heute Nachmittag umschwenken soll in Starkregen, sondern dass wir uns an ihm freuen, der in uns lebt und durch den wir auch in gleicher Weise leben dürfen, der uns Perspektive für unser Leben gibt und feste Gedanken und gute Gedanken für uns und unsere Familien und unsere Nachbarn. Gott segne euch dazu und ich hoffe, dass diese Osterfreude und diese Osterhoffnung euch auch in Zukunft begleitet. Jeden Tag, jede Stunde. Amen. Amen.